Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Vorausschau auf einen Höhepunkt der kommenden Leipziger Buchmesse. Große Spannung ist da immer, wenn der Preis der Leipziger Buchmesse verkündet wird. In drei Kategorien wird er vergeben und jetzt, heute, stehen die dafür nominierten Autorinnen und Autoren fest. Vor wenigen Minuten wurde die Liste veröffentlicht. Wir schauen sie uns an hier in der Lesart. Willkommen allerseits. In gut drei Wochen beginnt die Leipziger Buchmesse und dann dürften sich drei deutschsprachige Autoren und oder Autorinnen wieder besonders freuen, wenn sie gleich am ersten Messetag den traditionellen Preis der Leipziger Buchmesse für ein aktuelles Werk erhalten. In drei Kategorien werden die Preise vergeben, die Belletristik, das Sachbuch und ebenfalls preisgekrönt wird die beste Übersetzung. Soeben wurde die Liste der jeweils fünf Nominierten öffentlicht und bei mir im Studio sind jetzt auch drei Kolleginnen und Kollegen aus unserer Redaktion. Kolja Mensing, hallo.
Hallo.
Und unsere Kritikerin Maike Albart, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und ebenso Wiebke Poromka, grüß dich.
Guten Morgen.
Du machst den Anfang mit der Belletristik. Spannung, Spannung. Wer steht auf der Liste, Wiebke?
Nominiert ist Katharina Pollardjan mit dem Roman Goldstrand. Und ebenfalls auf der Liste steht Anja Kampmann mit ihrem Roman Die Wut ist ein heller Stern. Das sind zwei Titel, die bereits im Herbst erschienen sind. Und da gab es auch hier im Programm schon begeisterte Rezensionen. Und es gab auch im Herbst ein bisschen Überraschung, zum Teil auch Verärgerung, weil das zwei Titel sind, die nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert gewesen sind. Und da schließt jetzt sozusagen die Leipziger Jury noch eine Lücke. Ebenfalls jetzt nominiert ist Norbert Gstrein. Das ist ein ganz etablierter Schriftsteller, 1961 in Österreich geboren mit seinem Roman Im ersten Licht.
Dann sind noch zwei Kandidaten, Katharina Pollardjan, Elli Unruh. Die beiden Namen sagen mir nicht so viel. Sind das Überraschungskandidatinnen?
Elli Unruh ist eine absolute Überraschung. Das ist ein Debütroman, der ist auch bereits im Herbst erschienen im kleinen, ganz unkorrumpierbaren Transit-Verlag. Das ist eine Geschichte, die Elli Unruh da erzählt in ihrem Debüt über die Mennonitengemeinde in Kasachstan der 1980er Jahre. Wir haben davon schon im Programm gehört, weil wir ja Jörg Plath haben, unseren Kollegen, der Experte ist für osteuropäische Literatur, osteuropäische Themen. Und der hat das Buch ja auch schon vorgestellt im Herbst. Aber da weist die Jury, die Leipziger, wirklich nochmal auf eine Entdeckung hin, die man eben auch jetzt noch machen kann. Mhm. Und dann Helene Bukowski. Das ist ein Roman, der jetzt erst in diesen Tagen erschienen ist. Und man könnte sagen, es ist eine Überraschung. Und ich habe ihn aber in der vergangenen Woche gelesen und dachte, nein, das ist gar keine Überraschung. Das ist eine Geschichte, weil es so ein großartiger Roman ist. Eine Geschichte über eine junge Pianistin in der DDR, die ja an den Zumutungen des Systems verzweifelt und sich schließlich das Leben nimmt mit nicht mal Mitte 20.
Nun zur Kategorie Sachbuch, Maike. Wer kann sich denn hier Hoffnung machen?
Da kann sich Hoffnung machen die Historikerin Marie-Janine Kalik. Balkan-Odyssee heißt ihr Buch. Das ist ein ganz außergewöhnliches Sujet. Da geht es nämlich um die Flucht vor Hitler durch Südosteuropa zwischen 1933 und 1941. Das ist ein vollkommen unterbelichtetes Thema. Und dann, historisch daran anschließend eigentlich, ist Jan Jekal Paranoia in Hollywood, auch das ganz bemerkenswert, mit so einem Bezug zur Gegenwart fast ausgestattet. Da geht es nämlich um die Künstler, die damals in Pacific Palisades und anderswo in Hollywood gearbeitet haben und dann wiederum durch die McCarthy-Gesetzgebung verfolgt wurden, wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten 1941 bis 1933. Das ist der zweite Titel und ein dritter ist von Ines Geipel, die ja auch sich häufig so historische Sujets greift und das mit persönlichen Erfahrungen verknüpft. Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung heißt ihr neues Buch.
Gibt es hier auch überraschende Kandidatinnen? Ich lese zum Beispiel Uli Lust, die Frau als Mensch, Schamaninnen. Das finde ich schon mal einen überraschenden Titel.
Ja, das stimmt, aber es ist insofern vielleicht fast naheliegend, weil Uli Lust ja den Deutschen Sachbuchpreis im letzten Jahr bekommen hat für den ersten Band dieser Folge über die Frauen, dieser Reihe über die Frauen. Das ist eine ganz tolle Comic-Künstlerin und da erkenne ich die Handschrift des Jurors Platthaus, würde ich sagen, der einerseits diese großen historischen Interessen hat und andererseits aber ein Experte ist für Comics. Das ist schön, dass sie dabei ist, weil es dadurch eine große Vielfalt gibt auf der Liste. Und dann herausragend und auch, finde ich, eine ganz besondere Entscheidung. Manfred Pfister, englische Renaissance, Shakespeare und Company ist ja der sehr witzige Untertitel. Und da geht es um die Epoche der Renaissance in England, eine Epoche der Widersprüche und der Aufbrüche. Das ist eine opulente, prächtige Anthologie mit sehr schönen, sehr kenntnisreichen. Manfred Pfister ist der Doyen der Anglistik versehenen Kapiteln und Auszügen aus Texten, also von John Donne über Shakespeare bis zu ganz unbekannten Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Zum Beispiel eine Hebamme gibt Auskunft über weibliche Sexualität und über das, was Geburten auszeichnet. Und das ist eine Fundgrube und eben ganz opulent aufgemacht. Bei Galliani erschienen.
Als ich das gelesen habe, habe ich mich persönlich besonders gefreut, weil der ehrwürdige Gentleman Pfister ist ja jetzt schon lange emeritiert als Professor, war bei uns in der Lesart mit diesem Brauch und er war ganz fassungslos, dass dieser Band jetzt so erfolgreich ist. Maike, welche Kriterien würdest du sagen, stehen denn hinter dieser Sachbuchauswahl? Lassen sich da besonders politisch relevante Themen oder besonders hintergründige Recherchen ausmachen? Was glaubst du?
Ja, also mein Eindruck ist, dass über den Umweg der Geschichte Stellung genommen wird zur Gegenwart. Denn sowohl Kallik mit der Flucht über den Balkan, also der Frage, was tun Intellektuelle, wenn es im Hitler-Deutschland problematisch wird für sie, wenn sie verfolgt werden, wenn sie keine Lebensgrundlage mehr haben, wenn sie ausgegrenzt werden. Und so ähnlich ist es dann ja auch bei Jan Jekal mit den Hollywood-Regisseuren, die auf einmal in den Ruch geraten, politisch etwas zu vertreten, was nicht mehr erlaubt ist. Also diese Paranoia, das finde ich, kann man da erkennen, dass es da sozusagen fast so einen Bezug gibt zur Gegenwart und dass man da auch von Schaudern ergriffen wird. Es fehlt so ein Titel, der zum Beispiel auf KI oder sowas Bezug nimmt, wie Szymanowski fällt mir jetzt ein. Da gibt es nichts, aber ich finde schon, dass es eine politische Akzentuierung gibt in dieser Liste. Und bei Pfister gefällt mir, dass es dann wiederum offenkundig auch darum ging, ein etwas anderes Buch mit auf die Liste zu nehmen und zu sagen, das ist verlegerisch eine Großtat, das ist als Anthologie auch eine Möglichkeit, uns diese Epoche nahezubringen. Und tatsächlich sind diese Bände bei Galliani große Publikumserfolge, dass man da also auch so eine Pionierleistung und eine Lebensleistung von Manfred Pfister indirekt würdigt. Das gefällt mir auch sehr gut.
Nochmal zu dir, Wiebke, was würdest du denn sagen bei der Belletristik? Lassen sich da so Kriterien ausmachen? Kriterien ist bei Belletristik immer so ein komisches Wort, aber vielleicht so die Tendenzen, Trends, verbindet die Romane in irgendeiner Form was?
Ja, wenn ich die Romane nebeneinander lege, dann kann ich in gewisser Weise auch an das anschließen, was Maike Albart jetzt gesagt hat über die Sachbücher. Das sind alles Titel, die über deutsche, über europäische Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts erzählen und vor allen Dingen davon, wie politische Ideologie Menschen zermalmt. Ja. Anja Kampmann, Die Wut ist ein heller Stern, erzählt in lyrischen Fragmenten über die ersten Jahre des Nationalsozialismus. Oder ganz anders, Katharina Pollardjan erzählt eine große, eigentlich das 20. Jahrhundert als Migrationsgeschichte und das aber ganz leicht, humorvoll, fast filmisch. Norbert Gstrein erzählt über eigentlich vor allen Dingen die beiden großen Weltkriege, aber das aus der Sicht eines Mannes, der nie im Krieg war und deswegen kriegsbegeistert ist, wie immer bei Norbert Gstrein, ganz findenreich, trickreich. Helene Bukowski macht etwas ganz Besonderes. Sie erzählt ja über eine Pianistin, die vom Fördersystem der DDR zu einer großen Pianistin gemacht werden soll, schon als kleines Kind auf so eine Musikspezialschule kommt. Das basiert auf einem historischen Fall. Und das Interessante ist, dass Helene Bukowski immer wieder transparent macht, wie sie sich ihrem Material, dieser Figur annähert. Und gerade dadurch wird dieser Roman atmosphärisch ungeheuer dicht. Und auch interessant, das Debüt von Elli Unruh, das ist einerseits in so einer ganz klaren, bildhaften Sprache geschrieben, aber sie bringt immer wieder russische Fragmente rein und gleichzeitig auch das Plautdietsch, das war der Dialekt der Mennoniten. Das heißt, da entsteht so eine Art Kunstsprache. Also mal kurz gefasst, es wird erzählt über politische Ideologie, wie menschenfeindlich sie ist und das mit 5 ganz eigenwilligen, besonderen ästhetischen Zugriffen.
Apropos Sprachen, fehlt noch eine Kategorie, die Übersetzung. Das ist eine, wie ich finde, ja schönste Sache beim Leipziger Preis, weil wirklich diese Leistung von Übersetzerinnen und Übersetzer so prominent gewürdigt wird. Du, Kolja, hast dich damit beschäftigt, welche Übersetzungen sind in diesem Jahr im Fokus der Jury als besonders herausragend?
Ja, würde ich Also gerne hätte ich erst nochmal bestätigen und sagen, das ist tatsächlich eine der schönsten Kategorien und auch die wichtigste, denn ohne Übersetzer und Übersetzerinnen würden uns ja weite Teile der Literatur, der Weltliteratur gar nicht erreichen. Und gleichzeitig sind eben Übersetzer und Übersetzerinnen oft völlig zu Unrecht nicht so recht sichtbar. Und das möchte eben der Leipziger Preis mit dieser Kategorie auch ändern. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass 4 von 5 der nominierten Titel aus Europa kommen. Es sind Übersetzungen aus dem Niederländischen, aus dem Ungarischen, aus dem Isländischen und aus dem Katalanischen. Und mindestens 3, vielleicht sogar 4 dieser Romane machen also ganz explizit Sprache oder sprachliche Identität zum Thema. Am deutlichsten wird das vielleicht in dem isländischen Roman Eden von Ásvör Ava Ólafsdóttir, den Tina Fleck übersetzt hat. Ein sehr komisches Buch übrigens, in dem eine Linguistin im Mittelpunkt steht, die sich mit kleinen Kleinstsprachen und aussterbenden Sprachen beschäftigt. Dann ist Die Aussiedlung unter den Nominierten, ein Roman von András Viski, den aus dem Ungarischen Ulrich Faure übersetzt hat und in dem es um das Schicksal von Viskis Familie geht, die in Rumänien als Teil der ungarischen Minderheit, also natürlich auch der ungarischsprachigen Minderheit, verfolgt worden ist und im Gulag gequält worden ist. Und vielleicht, um noch ein drittes Beispiel zu nennen, ein katalanischer Roman, Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis von Irene Solar, von Petra Zickmann übersetzt. Das ist ein feministischer, entschieden feministischer Roman, für den Irene Solar unglaublich viele katalanische Mythen, Sagen, Märchen so literarisch verdichtet hat, zu so einer ganz eigenen archaischen Kunstsprache.
Nun braucht man ja bei dieser Kategorie auch wirklich Übersetzungsexperten und Expertinnen für verschiedenste Sprachen. Das kann eine Jury ja gar nicht leisten. Was glaubst du, Kolja, welche Kriterien hier bei der Auswahl der Nominierten gezählt haben?
Ja, also objektive Kriterien wird man auch hier nicht finden. Eine Literaturjury, in der Experten oder Expertin für jede nur mögliche Sprache sitzt, das gibt es natürlich gar nicht. Aber was man ganz sicher sagen kann, beim Preis der Leipziger Buchmesse werden immer wieder Übersetzungen nominiert, die wir bei den 3 Beispielen, die ich gerade schon genannt habe, die wegen ihres Sprachbezugs, ihrer Sprachreflexion sehr hohe Anforderungen an Übersetzungen stellen. Manchmal aber auch Bücher, die so als Projekt größere Dimensionen haben. Das gibt's diesmal auch auf der Liste. Ein lateinamerikanischer Roman, der wirkliche unglaubliche Stoff- und Materialmassen verarbeitet, oder ein historischer Liebesroman niederländisch, der ganze 1000 Seiten schwer ist. Da ist also allein der Umfang schon mal eine Ansage. Aber, und das finde ich auch wichtig, es sind auch diesmal wieder Romane, die im deutschsprachigen Raum alle schon ja irgendwie wahrgenommen werden, die aber sehr gern sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen dürfen. Und ich glaube, auch darum geht es in dieser Kategorie Übersetzung. Sie richtet nochmal so den Scheinwerfer auf die Vielfältigkeit, Vielstämmigkeit der internationalen Literatur und zeigt uns noch einmal, was für ein unglaublich großes Glück es ist, dass diese Bücher dank ihrer Übersetzer und Übersetzerungen zu uns kommen. Also mir macht diese Kategorie auf jeden Fall jedes Mal wieder so richtig große Lust, meine eigenen, doch recht eingetretenen Lesepfade manchmal zu verlassen und Neues zu entdecken.
Am 19. März ist die Preisverleihung, immer nachmittags am ersten Messetag. Da ist die große Glashalle dann immer brechend voll. Jetzt doch noch ein bisschen Glaskugel gucken. Also wer, Wiebke, Maike, sind denn eure Favoriten oder Favoritin bei der Belletristik, Wiebke?
Es sind 5 auszeichnungswürdige Titel, aber ich sage jetzt einfach mal der Roman von Helene Bukowski, weil es ein Frühjahrstitel ist, weil er über die DDR erzählt und weil ich den Titel noch gar nicht genannt habe. Wer möchte nicht im Leben bleiben, heißt dieses Buch.
Und was sagst du, Maike, beim Sachbuch?
Ich finde, dass Marie-Janine Kallig den Preis verdient hätte für Balkan-Odyssee, weil das wirklich ganz außergewöhnlich ist. Da kommen solche Figuren wie Tilla Durieux vor. Also Leute, die man eigentlich kennt, von denen man etwas weiß, die dann plötzlich in Zagreb landen und da ihr Dasein fristen müssen. Und deren Lebensgeschichte, die wird so anschaulich vermittelt. Das ist historisch hochspannend und mentalitätsgeschichtlich ebenso.
Bei der Übersetzung ist es schwer, Favoriten auszumachen oder das zu prognostizieren. Ich würde ja instinktiv sagen, wer einen 1000-Seiten-Roman aus seiner Sprache übersetzt, der hat sowieso schon mal einen Preis verdient, oder?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass mir diese Liste so viel Spaß macht und mich so neugierig macht, dass es mir, ich will nicht sagen, völlig egal ist, wer den Preis kriegt, aber diese Liste, die Nominierten, das ist schon ein Riesengewinn.
Es ist ja auch immer eine Ehre, wenn dann die einzelnen Autoren und Autorinnen dann in Leipzig vorgestellt werden. Das ist auch immer wieder eine wirklich sehr schöne Zeremonie. Danke euch dreien, Kolja Mensing, Maike Albart, Wiebke Poromka, über die Nominierten der Leipziger Buchmesse. Des Leipziger Preises für die Buchmesse. Die ganze Liste mit allen Namen und Titeln finden Sie leicht im Netz auf der Messe-Website oder natürlich auch bei uns dann später unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Von eurer Lyrik wollen wir jetzt hören mit einem Gedichtband, dessen Titel beim flüchtigen Lesen so aussieht: Wille zur Macht. Mir ist es jedenfalls so gegangen, war aber falsch, denn der Band heißt Wille zur Mache. Die Autorin Dagmara Kraus, sie ist bekannt für sprachlich-lyrische Spiele, vielfach dafür aufgezeichnet und hochproduktiv. Über 10 Gedichtbände gibt es von ihr inzwischen, zahlreiche Übersetzungen auch und Anthologien. Jetzt also dieser neue Band, den unser Kritiker Nico Pleutke gelesen hat. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Sagen Sie uns vorab ein paar Worte zu Dagmara Kraus, Herr Pleutke. Sie ist Jahrgang 1981 in Polen geboren. Was ist sie für eine Lyrikerin? Was zeichnet sie aus?
Sie haben es erwähnt, sie ist eine große Sprachspielerin, die aus Wörtern Bedeutungsähnlichkeiten und Klänge heraushört und die auch selbst immer so in leichter Verschiebung in ihren Gedichten auftaucht, als Krause, als Kreusin oder als die Kraus-Dachmar. Sie ist eine Sprachübersetzerin, nicht nur im klassischen Sinne, sie übersetzt aus dem Polnischen, sondern sie spielt auch mit Sprachen und mixt Sprachen vom Deutschen, Polnischen, Französischen bis zu Fachsprachen oder Kindersprachen und Slangs in den Gedichten ineinander. Und sie reflektiert das alles auch analytisch. Sie hat in Hildesheim unterrichtet, über Lyrik promoviert und jetzt ist sie Professorin in den USA, in Princeton. Und schönerweise sind auch ihre Aufsätze nicht in trockenem Seminarduktus gehalten, sondern immer selbst von Klängen und Bedeutungsfächern durchzogen.
Und wie drückt sich jetzt diese Sprachspiellust in diesem Band aus? Wie ist er aufgebaut?
Es ist diesmal ein kleinerer Band, der hat nur gut 50 Seiten. Der besteht aus verschiedenen Einzelgedichten und kleineren Zyklen, die stilistisch ganz unterschiedlich sind. Es gibt visuelle Gedichte, also man kennt das ja aus der konkreten Poesie, Gedichte, die gleich optisch etwas darstellen. Da hat sie sich zum Beispiel eine Idee genommen von Ilse Eichinger, den Lampenschirm, und dreht das einfach um, sodass aus dem Lampenschirm ein Trichter oder eine Krause wird. Das hört sich dann so an: abmontiert und umgedreht, über Kopf gestülpt, um Hals gelegt, hast du eine Krause. Also unten taucht die Dichterin auf. Oder es gibt sehr sprachbetonte Gedichte, zum Beispiel zu den Balladen von François Villon, dem großen französischen Vagantendichter des späten Mittelalters. Und aus François Villon wird dann bei ihr die polnische Dichterin Franziska Wijonska, die dann keine Balladen, sondern Slang-Ballädchen geschrieben hat, die im Jugendslang gehalten sind. Das ist auch sehr intensiv, das hört sich dann so an: zur Schleiche stülpt euch Böcke über, vom Acker macht rasch direkt rüber, und sucht ihr's Weite, seid ihr klüger, denn falls sich Bay Bonita fügt, behockt die Bank kein Bleichlingstyp.
Es ist ganz viel Sound, auch schon in diesen 2 Gedichten, Nico Pleutke. Kann man denn überhaupt sagen, dass sie Dagmara Kraus jetzt zu Themen anspricht in ihren Gedichten oder inhaltliche Komplexe gestaltet?
Vielleicht kann man bei ihr eher von Gedichtauslösern oder von Impulsen sprechen. Es gibt ein Gedicht, das nennt sich Geschenkideen, und sie erwähnt das hinten in der Anmerkung. Sie bekam eines Tages in Hildesheim an die Uni einen Rollstuhl zugestellt, den sie natürlich nicht bestellt hatte, der irgendwie fehlgeliefert worden war. Und daraus ist dann gleich ein Gedicht entstanden. Das geht so am Anfang: Seid versichert, ihr Fürsorglichen. Ich bin dankbar für Rollstuhl, Schlupfsack, Sterbebett. Ein Sanitätshaus wird gleich liefern. Kraus Dachmar hat doch nichts bestellt. Wollt ihr mich brechen? Kriechen sehen? Es wird ein sehr schönes Stück über Vergänglichkeit daraus. Oder sie spielt sehr gerne mit Wort- und Bildfunden auf irgendeinem Straßenschild in der Nähe von Lyon, wahrscheinlich auf einer Autofahrt, hat sie die Ortsnamen Mézieux und Dessines entdeckt und die Seenregion Les Grands Larges. Und dann hört sie aus dem Ortsnamen Mézieux die Augen heraus und übersetzt das Ganze in Mézieux, Dessines, Les Grands Larges. Meine Augen zeichnen die große Weite. Es gibt in anderen Gedichten sogenannte Erasures, da nimmt sie sich Gedichte von Hannah Arendt und löscht sehr viel davon aus, und von 10 Zeilen Hannah Arendt-Gedicht bleiben dann vielleicht noch 3 Wörter Dagmara Kraus übrig.
Nochmal zu diesem Titel dann vielleicht, den man so leicht fälschlich liest: Wille zur Mache. Ein Buchstabe macht den Unterschied zur Macht. Oder bei ihr vielleicht auch sogar besser so der Wille zum Gemachten. Ne? Das hat eigentlich schon, das ist eine Anspielung eigentlich, ne, mit Macher
also
und Macht.
Unbedingt. Also erstmal gibt es bei ihr wirklich viele Gedichte, in denen ein Buchstabe einen Unterschied macht. Da kann aus der Flucht Flugs die Frucht werden, die sich dann in die Furcht verwandelt. Aber es ist natürlich auch das Programm dieser Gedichte, die die Sprache wieder flüssig machen wollen, die neue Verbindungen und Nachbarschaften zwischen den Sprachen entdecken. Es ist bei allem Spiel eben keine bloße Sprachspielerei, sondern es geht darum, Herrschaftsgesten, eingelagerte Gewalt oder die Ideologie einer Eindeutigkeit von Sprache aufzulösen. In dem Sinne kein Wille zur Macht, sondern wirklich zum Machen, zum Tun und ja auch zum Gemachtsein, wenn man an das französische Wort marcher, das ja auch in der Mache drinsteckt, das Kauen und Zerbeißen denkt, dann kann man aus diesem Zerkauten natürlich jederzeit etwas Neues bauen.
Mhm. Nun ist Dagmar Krauss, Sie haben das schon angedeutet, Herr Bleutke, wirklich eine ausgemachte Poeta-Doktor, eine gelehrte Dichterin. Sie hat über Lyrik promoviert, war in Hildesheim, jetzt in Princeton, große Ehre natürlich. Man könnte ja auch ein bisschen denken, dass Ihre Dichtung doch noch mehr so intellektuell poetologisch ist und weniger poetisch. Aber so wie Sie davon erzählen, macht das ziemlich Spaß.
Na, es ist schönerweise immer beides. Man hat immer einen direkten Zugang zu den Gedichten über Klang oder über Wortspiele, die einen richtig anziehen und reinziehen in die Gedichte. Und dann kann man aber selber hineingehen in die Gedichte, kann ein bisschen was recherchieren und so von einer Schicht zur nächsten driften und entdeckt im besten Fall ganz undidaktisch Sprachkritik. Und das Schöne ist, wenn man Dagmar Krauss selbst ihre Gedichte lesen hört, dann merkt man mit dieser ganz feinen Stimme, wie das alles wundersamerweise eins ist, nämlich in ihrer Stimme.
Danke. Nico Bleutke über Der Wille zur Mache, der neue Gedichtband von Dagmar Krauss. Jetzt bei Rough Books erschienen mit 64 Seiten für 14 Euro. Alle diese Angaben, auch die Besprechung von Nico Bleutke, lesen Sie oder hören Sie in Ruhe nach. Es ist wohl die abscheulichste Gewalttat gegen eine Frau der letzten Jahrzehnte gewesen. Der Missbrauch von Gisèle Pelicot, der Französin, die von ihrem Mann betäubt und zur Vergewaltigung angeboten wurde. Der Prozess und die Verurteilung von über 50 Tätern zu teils langen Haftstrafen, der ging um die Welt, auch weil Gisèle Pelicot auf ein öffentliches Verfahren bestand, selbst daran teilnahm, auf Anonymität verzichtete. Die Scham muss die Seite wechseln. Das war ihre Begründung und ist ein mittlerweile berühmter Satz, mit dem jetzt auch ihre Autobiografie eine Hymne an das Leben untertitelt ist. Gestern war Gisèle Pelicot in Hamburg zur Deutschlandpremiere ihres Buches und unser Autor Klaas Christoffersen hat den Abend verfolgt, ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Guten Tag, Herr Christoffersen.
Hallo, guten Tag.
Ja, welchen Eindruck hat denn Gisèle Pelicot bei ihrem Auftritt gemacht und hinterlassen?
Also sie hat einen großen Eindruck hinterlassen. Es gab immer wieder Applaus aus dem Publikum, auch Jubelrufe und zum Schluss minutenlange Standing Ovations. Und das Ganze fand statt im kleinen Saal in der Leishalle in Hamburg. Der heißt zwar kleiner Saal, aber da passen auch 650 Menschen rein. Und der Saal war ausverkauft. Und im Gespräch mit der FAZ-Feuilleton-Chefin Sandra Kegel saß sie eigentlich fast entspannt mit übereinandergeschlagenen Beinen im Sessel auf der Bühne, war dabei aber hochkonzentriert, sehr souverän, wirkte wirklich wie ein Profi mittlerweile in der öffentlichen Darstellung, aber nie so, dass sie einfach irgendein Programm abgespult hat, sondern man merkte, sie wollte die Menschen im Publikum, vor allem die Frauen, ermutigen. Und da hat sie auch nie agitiert, sondern ganz direkt aus der eigenen Erfahrung herausgesprochen. Hat sich auch mal an Frauen gerichtet, die ebenfalls Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind und sagte dann, was ich kann, das können Sie auch.
Eine Hymne an das Leben heißt das Buch auf Deutsch und dieser Titel hat viele auch überrascht, als er herauskam, weil man denkt, wir haben ein Buch so überschrieben mit so einem furchtbaren Inhalt. Was gab es denn daraus zu hören, Herr Christoffersen?
Also die Schauspielerin Maria Furtwängler hat mehrere Passagen auf Deutsch gelesen und sie hat dabei wirklich auch den genau richtigen Ton getroffen, finde ich. Eine Erinnerung in dem Buch handelt davon, wie Gisèle Pelicot im November 2020 auf der Polizeiwache sitzt in Frankreich und der Kommissar ihr Fragen stellt, kurz bevor sie von den widerwärtigen Taten ihres Mannes erfährt. Und ich finde, die grausame Doppelbödigkeit dieser Situation hat Maria Furtwängler mit ihrer Interpretation sehr treffend heraufbeschworen.
Als er mich bat, die Persönlichkeit meines Mannes zu beschreiben, sagte ich, sehr freundlich und zuvorkommend, wirklich ein feiner Kerl. Darum sind wir immer noch zusammen.
Ja, und schließlich war es dann auch Gisèle Pelicot ein Anliegen, aus dem Original, also auf Französisch vorzutragen. Wir hören jetzt mal im Original rein. Das ist eine Passage am Ende des Buches.
Cette histoire ne m'appartient plus totalement. Elle a réveillé une douleur muette et profonde, montée de la nuit des temps. Elle a provoqué une magnifique secousse tellurique.
Also da geht es darum, dass ihre Geschichte durch die enorme öffentliche Aufmerksamkeit nicht mehr ihr allein gehört, dass das ein Beben ausgelöst habe und sich eben so viele mit ihr solidarisiert ihr auch geschrieben haben. Das war ein besonderes Anliegen, dass sie das nochmal betont hat.
Man kann sich ja schon fragen, woher nimmt diese Frau, der so Furchtbares angetan wurde, diese Kraft, diese Zuversicht?
Ja, ich glaube, das ist auch gestern wieder deutlich geworden, dass Gisèle Pelicot tatsächlich ein Musterbeispiel für Resilienz ist. Das ist ja immer so ein Modewort, aber bei ihr, finde ich, trifft das wirklich zu. Das hat viel mit der Liebe ihrer Eltern zu tun, aber auch damit, wie sie als Kind den frühen Tod ihrer Mutter verkraften musste. Das steht auch in ihrem Buch sehr ausführlich. Aber ein anderer Punkt, der gestern auch deutlich wurde, ist, dass sie erkannt hat, wenn ich das, was mir angetan wurde, öffentlich mache, gebe ich mich nicht preis, also stelle mich nicht ins grelle Licht der Öffentlichkeit und verbrenne da möglicherweise, sondern das schützt mich. Dann bin ich nämlich nicht mehr allein und ich bewahre mir und meiner Familie dadurch die Würde. Und sehr beeindruckend war da zum Beispiel, als sie erzählt hat, warum sie ihr Buch nicht unter ihrem jetzigen Nachnamen, sie ist ja getrennt von Dominique Pelicot, dem Vergewaltiger, also ihren Mädchennamen hat sie wieder angenommen, Guillot, aber sie hat das Buch eben unter ihrem Namen Pelicot veröffentlicht.
Was ich vor allem sagen möchte, ist, dass das Buch unter dem Namen von Gisèle Pelicot veröffentlicht wurde. Natürlich nicht, um noch eine Verbindung zu halten zu Herrn Pelicot. Ich habe da vor allem an meine Familienmitglieder gedacht, insbesondere meine Enkel. Denn angesichts der Presseberichte wollte ich diesen Namen öffentlich behalten, um die Dinge richtig zu stellen, ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Heute sind sie sehr stolz, diesen Namen zu tragen, denn man wird sich jetzt sehr viel mehr an ihre Oma als an ihren Großvater erinnern.
Also das fand ich wirklich beeindruckend. Bisschen analog zu Die Scham muss die Seite wechseln. Das Motto hier ist eben, ich lasse nicht zu, dass sich alle nur noch mit Abscheu an den Namen Pelicot erinnern werden.
Wobei man natürlich sagen könnte, der Name Pelicot ist jetzt schon sozusagen etabliert und hat den Verlagen sicherlich dabei geholfen, Aufmerksamkeit für das Buch zu schaffen. Herr Christophersen, ich höre aus Ihren Worten raus, dass es wirklich ein beeindruckendes Erlebnis war, dieser Frau zu begegnen.
Ja, ich hatte das Buch vorher gelesen und dachte, ich weiß da schon alles. Das ist ja ein sehr offenes Buch, wo sie sehr offen berichtet über alles, was da passiert ist in den letzten im Grunde 6 Jahren. Aber es ist dann doch beeindruckend, diese Frau live zu erleben, wie klar sie in ihrer Haltung ist, zugleich sehr reflektiert, ohne Hass. Und ich kann gut verstehen, warum sie für viele ein Vorbild geworden ist. Und das war ja gestern in Hamburg auch zu spüren. Ein bisschen schade war vielleicht, dass es ein bisschen über die Risse, die das in die Familie gebracht wird, hinweggegangen wurde. Gisèle Pelicot hat gestern gesagt, dass sie eigentlich mit ihren Kindern und Enkelkindern auf einem guten Weg ist. Aber man liest in dem Buch eigentlich auch sehr deutlich, was für Risse das in die Familie gebracht hat. Dass es die Familie eben nicht unbedingt zusammengebracht hat. Dass da auf der einen Seite sozusagen das Scheusal steht, das die Vergewaltigungen begangen hat. Und auf der anderen Seite steht die Familie zusammen. Da gibt es viele Risse. Und Gisèle Pelicot hat aber gestern eben nur gesagt, jetzt seien eigentlich alle wieder versöhnt. Und dafür habe sie auch dieses Buch geschrieben, damit sie Verständnis auch bei ihren Kindern und Enkelkindern bekommt.
Gisèle Pelicot gestern Abend in Hamburg. Lars Christophersen hat uns berichtet. Danke Ihnen sehr. Und das Buch von Gisèle Pelicot, eine Hymne an das Leben, die Scham muss die Seite wechseln, ist jetzt in deutscher Übersetzung im Piper Verlag erschienen. Morgen Abend wird Gisèle Pelicot in München sein, im Residenztheater. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Restkarten könnte es aber vielleicht geben. Wir im Deutschlandfunk Kultur lassen uns jetzt wieder Literatur empfehlen aus berufenstem Mund von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Buchhandel. Und dazu telefonieren wir heute nach Mecklenburg-Vorpommern, wo in Neustrelitz Katrin Matern ihre Buchhandlung Frau Rilke betreibt. Hallo, willkommen Frau Matern.
Hallo, guten Tag.
Wir begrüßen Sie als Buchhändlerin, aber auch als Kollegin einmal, als Journalistin nämlich, die viel zu ihrem Gewerbe recherchiert hat und zur Branche, gerade ja zur derzeitigen viel besprochenen Krise im deutschen Buchhandel. Was ist denn aus Ihrer, ja, kann man sagen, doppelt professionellen Perspektive momentan das Hauptproblem, Frau Matern?
Also ich glaube, das ist so eine Reihe tatsächlich von Problemen, denn wenn man sich anguckt, ich glaube, dass inzwischen in Deutschland jede vierte Buchhandlung von Schließungen bedroht ist und man kann es ja tatsächlich auch immer im Börsenblatt lesen, wie viele Buchhandlungen aufgeben müssen, dann ist das, finde ich, schon eine beeindruckende, also im negativen Sinne beeindruckende Zahl. Und ich glaube, dass es so ein Konglomerat an Gründen ist, welches da eine Rolle spielt. Also zum einen ist es natürlich der schon sehr viel beschriebene und besagte Onlinehandel, der den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern und natürlich auch den BuchhändlerInnen zu schaffen macht. Und dann, dass seit einer noch gar nicht so langen Weile die großen Anbieter am Markt sogenannte Partnermodelle anbieten, wenn kleine Buchhandlungen vor dem Ausstehen. Das ist ein Problem. Und dann natürlich sind wir jetzt, glaube ich, mitten in der multikrisenhaften Gesellschaft angekommen. Das fing, glaube ich, mit Corona an. Und dann kam der Ukraine-Krieg, der jetzt ins vierte Jahr geht. Und die geopolitische Lage um Trump Punkt 2 oder 2.0 sorgt sozusagen auch dafür, dass die Leute verunsichert sind und Konsumentinnen und Konsumenten sehr genau schauen, wofür sie eigentlich ihr Geld ausgeben. Und dann gibt es aber noch die sowieso immerwährenden Gründe sozusagen. Das ist der Kostendruck, der durch höhere Betriebstransportkosten, auch Personalkosten existiert. Und da muss man auch so einen Twist sich denken, denn auf der einen Seite gibt es einen großen Personalmangel, auf der anderen Seite ist die Frage, kann man sein Personal überhaupt adäquat bezahlen? Dann werden nicht nur Buchhandlungen geschlossen, weil es ein wirtschaftliches Problem gibt, sondern auch, weil es das Problem der Alterspyramide gibt und weniger Nachfolgerinnen und Nachfolger. Denn es gibt weniger Neugründungen. Man kann sich vorstellen, dass in dieser Situation einfach es kein Gründungsklima ist sozusagen. Das war es schon vor 2 Jahren nicht, als ich eröffnet habe. Ja.
Ich wollte dich gerade fragen, Frau Matthäusen, Sie haben vor 2 Jahren Ihr Geschäft eröffnet. Hat es sich in dieser Zeit wirklich ja für Sie grundlegend verändert?
Also grundlegend verändert hat sich vielleicht der Druck, unter dem wir stehen. So, ich muss dazu sagen, ich bin in Neustrelitz hier die einzige Buchhändlerin, weil sich vielleicht auch mehrere Buchhandlungen vor Ort gar nicht lohnen würden, sozusagen, weil wir eine kleine Stadt von 22.000 Einwohnern sind. Aber der Druck ist einfach extrem hoch, ne? Also selbst wenn wir Gewinne einfahren, sozusagen, dann
schmelzen die dahin, ne?
Genau, dass einfach die Kosten steigen, ne? Mhm. Und das ist das Problem. Und ich glaube auch, dass damit nicht zu rechnen ist. Manche Leute sagen, ach, wie schön wäre es, kämen wir auf ein Niveau vor Corona zurück. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Mhm. Das wird nicht passieren. Aber ich glaube, dass auf der anderen Seite es auch nicht hilft, zu lamentieren, weil die Entscheidung, ich habe die Entscheidung getroffen, Buchladen aufzumachen aus freien Stücken. Wir versuchen hier quasi eine Welt gegen die Welt zu halten mit allen möglichen Dingen, also unter anderem mit sehr vielen Lesungen.
Jetzt wollen wir aber Ihre Empfehlung hören. Stichwort Zuversicht sozusagen. Ein erster Roman, der ist wirklich noch druckfrisch, wie ich gesehen habe, ist heute erst im Handel. Das gute Leben heißt er, geschrieben von der noch jungen Autorin Nadine Schneider. Was ist das für ein Buch, Frau Matern? Um welches gute Leben geht es hier denn?
Also es geht tatsächlich um die Frage nach dem guten Leben, was das gute Leben denn eigentlich ausmacht. Nadine Schreiber erzählt nämlich die Geschichte einer Flucht. Es flieht Annie aus Rumänien vor dem Ceausescu-Regime und landet in Deutschland. Und da geht es natürlich erstmal sehr viel um Anpassung, nämlich um Anpassung an die Gegebenheiten in Süddeutschland, in Nürnberg, also in Franken. Annie kommt schwanger nach Deutschland, zieht alleine ein Kind groß und später auch die Enkelin Christina, aus deren Perspektive das alles erzählt ist. Und das ist ein wirklich ganz feiner, zarter Roman, der ein Frauenroman ist. Die Männer kommen da eigentlich nur am Rande vor, der darum geht, den eigenen Weg zu finden und der natürlich auch Mutter, Tochter, Großmutter, Enkelkonflikte verhandelt. Der ist auf der anderen Seite auch was sehr Mutmachendes, weil nämlich die Christina, die Enkelin, am Grab ihrer Großmutter sozusagen für sich das Resümee findet, dass das gute Leben einfach bedeutet, auch seinen eigenen Weg gehen zu können.
Das gute Leben, der Roman von Nadine Schneider, jetzt im S. Fischer Verlag erschienen. Noch einen zweiten Tipp haben Sie für uns, Frau Matern. Ebenfalls brandneu ist Am Ende der Kleinigkeiten, der neue Roman von Franziska Hauser. Warum haben Sie den für uns ausgewählt?
Also ich habe den ausgewählt, weil die beiden Romane eigentlich für mich zusammengehören, obwohl man Franziska Hausers Am Ende der Kleinigkeiten ein bisschen als Gegenstück lesen kann zu Das gute Leben, einfach weil es in einer ganz anderen Sprache daherkommt. Während Nadine Schneider ganz zart und doch sehr konkret erzählt und auch ein bisschen an Iris Wolf erinnert, erzählt Franziska Hauser in einer sehr direkten, sehr derben Sprache manchmal die Geschichte einer Frau, nämlich eines Mädchens Irma, das auch flieht, und zwar aus der Kommune, in der sie aufgewachsen ist. Und auch Irma versucht, ihren eigenen Weg zu finden und versucht, sich auch von ihrer Mutter zu emanzipieren. Es geht sehr viel um Gewalt, um Demütigung, um Erziehung und Domestizierung durch Nichterziehung sozusagen. Und all diese Dinge werden darin verhandelt in einer sehr, sehr direkten Sprache. Und es geht darum, sozusagen, wie finde ich den eigenen Weg aus einer Anpassung heraus in die Freiheit. Es gibt auch eine Geschichte, denn die Irma, die landet am Theater. Es gibt auch eine Beziehung zu einem sehr exaltierten Regisseur. Also es spielen auch Männer- und Frauenbeziehungen eine Rolle. Und auch darüber, was wir eigentlich brauchen im Leben. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute schon so viel über Frauenliteratur gesprochen haben in der Sendung. Und freue mich, dass ich diese zwei noch mit auf den Weg bringen kann. Am Ende der Kleinigkeiten hat übrigens heute Abend erst Berlin-Premiere.
Wie gesagt, ganz brandneu. Franziska Hauser, Am Ende der Kleinigkeiten. Dieser Roman erscheint ebenfalls heute auf den Tag in der Frankfurter Verlagsanstalt. Und wir sagen jetzt dafür Danke. Katrin Matern war bei uns von der Buchhandlung Frau Rilke in Neustrelitz. Alles Gute Ihnen für dieses Bücherfrühjahr. Wir sehen uns vielleicht demnächst in Leipzig auf der Messe. Und noch einen Glückwunsch möchte ich noch anfügen. Sie haben nämlich jüngst als eine von vier Buchhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern einen der schönen Buchhandelspreise gewonnen.
Ja, ne? Vielen Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall in Leipzig. Ja, ich danke Ihnen sehr.
Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank, Frau Matern. Alles Liebe, ne?
Dankeschön.
Und tschüss. Hier, tschüss.